Herzlich willkommen zu Episode 201 vom German Gunners Podcast. Ja, die Premier League ist in die WM-Pause gegangen und in ein paar Tagen startet dann dieses ominöse Ereignis in Katar. Zeit für uns auf die ersten 14 Ligaspiele nochmal etwas detaillierter zurückzublicken. Wir wollen Zeugnisse vergeben und in dieser Episode auch ein bisschen darüber sprechen, was Arsenal während der WM als Verein eigentlich macht. Und ja, alles so rund um News und Gerüchte der vergangenen Tage kompakt in dieser Episode 201. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix und in Münster sitzt Christian. Hello.
Ja, guten Abend, hallo.
Ja, wie ist es? Deine Stimme ist wieder da. Es gab schon, ich habe gesehen, Genesungs- und Besserungswünsche. Am Montag aufnehmen, aber da musste noch mal 2 Tage Ingwertee und Honig hinterher geschippt.
Ja, auch ein bisschen mehr, aber die Stimme inklusive diverser Hustenanfälle wollte ich keinem der Zuhörer antun und uns beiden auch nicht im Rahmen der Aufnahme. Deshalb musste das echt ein bisschen schieben.
Genau, deswegen haben wir uns so ein bisschen davon ursprünglichen Plan verabschiedet, dass wir nochmal eine detaillierte Analyse des Spiels bei den Wolves machen. Werden da sicherlich aber auch nochmal auf die eine oder andere Situation eingehen, wenn wir uns die einzelnen Protagonisten und ihre Leistung im ersten, ja etwas mal erst als erstes Saisondrittel vornehmen werden. Ja, ich saß gerade beim Armbrot und habe nebenbei Radio gehört und schockiert festgestellt, dass A, Deutschland heute wohl ein Testspiel im Oman hatte.
Und B, das 1-0 gewonnen hat.
B, das 1-0 gewonnen hat. Und C, der Torschütze Niklas Füllkrug war. Und ich dachte, besser passt das eigentlich. Ich wusste noch nicht mal, dass die überhaupt im Oman sind. Geschweige denn, dass die heute nochmal ein Testspiel hatten, was ich jetzt im Nachhinein sogar rausgefunden habe, sogar live bei RTL übertragen wurde.
Es war doch der letzte Härtetest.
Ja, und dann dachte ich halt auch so, ich bin schon richtig gut drin, um die gesamten nächsten 4 bis 5 Wochen fußballtechnisch insofern zu ignorieren, dass ich nur gucke, was machen die Arsenal-Spieler bei der WM, indem ich kurz gucke, wie die Ergebnisse ausgegangen sind und wer wann wie lange gespielt hat. Und das Einzige, was ich glaube, ich verfolge, ist das Arsenal Trainingscamp in Dubai ein bisschen. Mehr mache ich nicht.
Ja, ich schließe mich voll an. Also ich hatte letztens auch, ich glaube, Ray war es, der geschrieben hat, dass er so überrascht sei, dass er in Deutschland so wirklich Stimmung da jetzt im Endeffekt so, weil die Deutschen doch eigentlich immer so Fußball verrückt und WM und eh und her. Habe ich auch kurz geantwortet, ist doch, ich mache jetzt mal Katar hintereinander her. Aber du hast Weihnachtsmärkte, du hast Weihnachtsfeiern, du hast Jahresendspurt im Büro, du kannst kein Public Viewing machen. Was will man unterm Strich erwarten, ne? Und dann ja, mal die Leistung der deutschen Mannschaft jetzt mal dahingestellt, aber die ist ja vor der WM irgendwie immer grottig, ja? Aber das passt halt einfach nicht, das Timing ist halt nicht da, ja? Und naja, also wenn ich die ersten Reporter bei Sky gesehen habe, die schon aus Katar berichten, wo A, noch kaum Fans da sind und B, schon überall steht, was die Fans alles nicht dürfen, naja, dann mal viel Spaß. Also wird eine ganz lustige Veranstaltung. Ich glaube, man darf all das, was man eigentlich, wenn man zu Fußball geht oder bei einem Fußballturnier ist, macht, nicht machen. Also ja, wird ein schönes Ding, die Veranstaltung. Ich glaube, das wird ein richtiger Erfolg.
Es darf keiner auf alle Fälle überrascht tun. Ja, also die Leistung der deutschen Mannschaft im Vorfeld im Turnier ist kein Maßstab. Gut, was auch noch hinzukommt, ist, ich sage jetzt mal, generelle Krisenzeit. Ne? Also Kneipenabende, das ist jetzt auch noch so eine Frage, nimmst du die wirklich mit? Kosten ja auch ein bisschen was. Und die Frage ist dann halt auch, ja, ich habe gesehen, Deutschland spielt gegen Japan, natürlich hier im Tomiyasu habe ich auf dem Schirm, aber mittwochs um 14 Uhr denke ich mir halt auch so, ja gut, da nehme ich mir nicht extra Urlaub für. Deswegen, ja. Es ist jetzt halt da, man muss irgendwie damit mit umgehen, umso besser ja, dass wir aus Arsenal-Sicht eigentlich sehr viele erfreuliche Dinge haben. Wir wollen ein bisschen in dieser Episode gucken, wie die einzelnen Protagonisten in den ersten 14 Ligaspielen performt haben und natürlich auch in der Europa League. vorweg vielleicht ganz kurz ein paar Arsenal-News der letzten Tage. Was nicht übersehen werden darf, ist, dass wir zwar etliche Spieler bei der WM haben, aber auch etliche nicht. Die sind aber natürlich noch auf Länderspielreisen. Tierney unter anderem mit Schottland gegen die Türkei.
Odegaard müsste
der spielt mit Norwegen gegen Finnland. Fabio Vieira spielt mit der U21 Portugals gegen die Tschechische Republik. Odegaard halt, wie gesagt, gegen Finnland und gegen Irland. Und es gibt natürlich auch noch etliche Testspiele in Vorbereitung auf die WM. Xhaka spielt übrigens gegen Partey, Schweiz gegen Ghana in Abu Dhabi am Donnerstag. Genau, also kann man immer noch mal so ein bisschen nebenbei gucken. Auch da gilt es ja zu schauen, dass alle einigermaßen unversehrt durch die 90 Minuten kommen. Und dann kurze Update von heute noch. Die Januarspiele gegen die Spurs und Manchester United sind fix terminiert. Beide Sonntag, 17.30 Uhr, wie es sich gehört, genau. Für ein Topspiel.
Waren vorher Samstags Spiele. In der Theorie.
In der Theorie. Wenig überraschend, dass sie auf Sonntag 17.30 Uhr gelegt wurden. Sonst noch, genau, die News heute mit vielleicht habt ihr es mitgekriegt, Emile Smith Rowe scheint ganz auf einem ganz guten Weg der Recovery zu sein nach seiner Operation. Der ungefähre Zeitplan ist jetzt wohl, dass er mit ins Trainingslager kommt und man rechnet eigentlich damit, dass er zu Jahresbeginn auch wieder in der Premier League spielen kann, was ja auch der ursprüngliche Plan eigentlich war. Und gerade im Hinblick auf dann das Öffnen des Transferfensters kann man, glaube ich, ganz gut abschätzen, inwieweit man auf ihn zählen kann oder nicht. Von daher genau zur richtigen Zeit eigentlich dann, wenn es gut läuft, wieder fit. Wenn er länger gebraucht hätte, wäre man vielleicht etwas stärker ins Grübeln gekommen. Und so kann man gucken, inwieweit man gegebenenfalls auf den Außenpositionen doch nochmal mehr reagieren muss.
Ja, wäre definitiv halt auch sehr wichtig für ihn, das Trainingslager mitzunehmen. Ja, also zum einen dann mit dem Team zu arbeiten, aber halt allein auch für sich selbst dann wieder die Fitness im Team Training zu bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ja, Januar-Transferfenster wird ein wichtiges vielleicht nochmal sein. Und wenn man da weiß, welche Position man vielleicht mehr einen Fokus drauf legen muss als auf anderen, kann das sicherlich nur hilfreich sein.
Transferfenster ist auch noch so eine Sache, werden wir sicherlich, also wir werden während der WM natürlich die ein oder andere Episode einstreuen. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir ein bisschen was noch, glaube ich, Fanszene im Verein beleuchten werden. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder auch die ein oder andere Frage zu Tickets. Auch das können wir beleuchten. Und wir werden sicherlich auch dann mit, ich sage jetzt mal eher gegen Ende der Pause, dann mit Start des Ligabetriebs wieder und startenden Transferfensters Anfang Januar sicherlich da auch nochmal eine Analyse machen, inwieweit wir was wo machen werden. Was man aber natürlich sicherlich sagen kann, ist, dass der Verein was unternehmen will. Das hat man ja auch öffentlich verlautbart und wir das sozusagen in einer, ja, wie soll ich sagen, aus einer Situation der Stärke heraus machen werden. Nach 14 Spielen führen wir die Liga an und das ist dann sicherlich nochmal ein ganz anderes, ja, ganz andere Ausgangssituation. Bei der Gelegenheit noch, die Männer machen zwar Ligapause, aber die Arsenal Women spielen auf alle Fälle weiter und sind, kleiner TV-Tipp, wer nichts zu tun hat, am Samstagabend um 18.20 Uhr bei Sky Live zu sehen gegen Manchester United. Der 8. Spieltag und die große Frage, ob Arsenal ungeschlagen durch die Ligasaison geht. Wahrscheinlich eher nicht der Fall. Aber die Arsenal Women spielen auf alle Fälle weiter, auch Champions League. Das läuft, glaube ich, bei The Zone. Also wer The Zone aber hat, kann da auch mal reingucken, falls man eben die WM nicht verfolgen möchte und nicht ganz hinweg über den Fußball kommt. Jetzt aber Ligabetrieb der Herren, 2-0 dann gewonnen gegen die Wolves. Das heißt, das Punktekonto ist hochgeschraubt. 12 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage nach 14 Spielen, 37 Punkte. Ja, wenn das einer gesagt hätte vorher, hätte ich das natürlich sofort genommen. Es wirkt immer noch ein bisschen surreal, aber ich würde mal sagen, sehr viel besser hätte es eigentlich nicht laufen können, Christian. Und, was man auch nicht vergessen darf, das Spiel gegen Southampton, ja, waren wir eigentlich auch spielbestimmt und hatten eigentlich bessere Chancen. Und gegen United haben wir halt verloren und waren auch ein bisschen unglücklich. Gleichermaßen kann man natürlich auch sagen, dass der ein oder andere Sieg glücklich war, aber ich würde sagen, Chapeau.
Ja, absolut. Also ich sage mal so, ich glaube, Guardiola hat es ja ganz gut zusammengefasst, als er, glaube ich, letzte Woche dazu gefragt worden ist, wo er dann halt trocken analysierte, dass sie eigentlich eine super Saison spielen, aber Arsenal halt noch eine bessere. Und das stand jetzt einfach so. Ich glaube, das ist eine Tabellenführung, die nicht zufällig entstanden ist, sondern die sich tatsächlich vom ersten Spieltag an hart erarbeitet worden ist, mit konstanten Leistungen, in den meisten Fällen auch wirklich sehr guten Leistungen, mit einem konstant guten Spielsystem, mit einer hohen Bereitschaft der Mannschaft, sich für dieses Spielsystem aufzureiben, diesem Spielsystem zu folgen und auch sehr starken individuellen Leistungen eigentlich fast des ganzen Kaders. Von daher gesehen kannst du es nicht spielen. Klar, wenn du alle gewinnst, hast du ein bisschen besser gespielt, aber das ist halt utopisch. Die Niederlage bei United war halt in gewisser Weise eigentlich auch nochmal so ein Weckruf, so ein Kick, dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Von daher vielleicht auch für den Verlauf gar nicht so verkehrt gewesen. Und absolut wichtig von dem, was man bisher gemacht hat, auch mit Blick auf diese WM, die wir ja schon oft auch gesagt haben, die du nicht halt kontrollieren oder vorhersehen kannst, wie sich das dann auf den zweiten oder auf die zweite Hälfte der Saison auswirkt, sodass alles, was du an Punkten gesammelt hast, einfach vielleicht sogar doppelt so viel wert sein kann. Insbesondere, wenn du schaust, wie die Konstellation zu den Top 4 sind und welche sonstigen Mitstreiter dann doch auch in der ersten Saisonhälfte doch arg gestrauchelt haben.
Genau, also die Punkteanzahl an sich ist natürlich wichtig. Der Platz vielleicht gar nicht. Ich meine, klar, Top of the League ist super, zählt aber eigentlich nur am 38. Spieltag. Für den ersten Platz kann man sich vorher eigentlich nichts kaufen. Ich denke insgesamt, dass vor allen Dingen die Punktezahl entscheidend ist. Wenn man guckt, dass man schon so um die 70 Punkte braucht, um sicher in die Top 4 zu kommen, dann haben wir jetzt nach 14 Spielen schon mehr als die Hälfte und ist es noch nicht mal die Hälfte der Saison erreicht. Also ich denke, da sind wir voll im Soll oder sogar ein bisschen drüber. Und letztendlich würde ich auch erstmal sagen, geht es erstmal nur darum. Klar, aus meiner Sicht ist Manchester City immer noch die stabilere Mannschaft und aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, die tanzen auch auf mehreren Hochzeiten rum und dann wird halt auch zu sehen sein, wie sie damit umgehen in der zweiten Saisonhälfte. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht muss das Ziel erstmal sein, sicher in die Top 4 zu kommen. Alles andere ist dann Bonus und wie gesagt, so wie es jetzt bisher gelaufen ist, wirklich sensationell gut. Ich glaube, das größte Essential, was wir, glaube ich, haben momentan, ist, dass wir halt Spiele, wo wir nicht gut sind oder ich sage nochmal, wo durchschnittlich sind, dann am Ende doch einfach für uns entscheiden können. Und ich glaube, da war das 2-0 bei den Wolves halt irgendwie so ein bisschen sinnbildlich eigentlich für ungefähr die Hälfte der Saisonspiele. Wir spielen nicht unsere beste Leistung, der Gegner vielleicht auch nicht. Also wir kriegen auch die Stärken des Gegners gut unterbunden und wir schaffen es dann halt einfach, solche Spiele zu gewinnen. Und so ein Spiel wie bei den Wolves hätten wir wahrscheinlich vor 2-3 Jahren noch unentschieden gespielt oder irgendwie unglücklich verloren. Jetzt gewinnst du das alles in allem betrachtet eigentlich relativ souverän 2-0.
Ja, du gewinnst es vor allem deshalb, weil du Geduld bewahrt hast und halt Vertrauen in dein System hattest oder hast, ja, also ich glaube, das war ja, wenn man mal die Sturm-Konter-Situation um Traoré ein bisschen so hinaus nimmt, war es ja eigentlich ein Spiel um einen Strafraum, wir haben das Mittelfeld dominiert, wir haben halt uns in der ersten Halbzeit zumindest halt schlichtweg zu wenig bewegt, was ist dann halt zwar mit sehr guter Intensität von den Wolves geführt, aber dann doch halt einfacher machte, es zu verteidigen. Aber in dem Moment, wo man mal ein bisschen schneller den Ball bewegt hat, mal mit Doppelpässen agiert hat, mal gekreuzt hat, einfach mal Laufwege geschaffen hat, merkte man sofort, okay, es tun sich halt Räume auf. Und diese Wolfsabwehr bietet genau das an, was sie im Endeffekt über die ganze Saison bisher angeboten hat, nämlich nichts. Und das war unterm Strich gesehen einfach das Geheimnis, dass wir erkannt haben, wir können, wenn wir die Geduld bewahren und konstant das Spielerische dann noch in der zweiten Halbzeit verbessern, auch zum Erfolg kommen. Und nachdem das 1 zu 0 gefallen ist, merkte man ja auch gleich nochmal eine weitere weiteren Schritt in der Art Spieleröffnung. Es lief besser, einfacher, flüssiger, und führte dann auch verdient zum 2 zu 0. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, diese 2-0 wäre unterm Strich ja unverdient gewesen oder irgendetwas. Allein der Ballbesitz, Anzahl Torschüsse etc. Haben eine ganz klare, deutliche Sprache gesprochen. Und ich glaube, das war vielleicht spielerisch nicht so super toll dem größten Teil halt anzusehen, dass man gesagt hat, hier fallen Tore ohne Ende, Torchancen bis zum Abwinken. Aber alleine der Fakt, dass wir darauf vertraut haben, dass wir dieses irgendwie knacken können, wenn wir es nochmal in der zweiten Halbzeit schaffen, eine Schippe draufzulegen. Was ja gar nicht so einfach war, wenn man im Hintergrund auch noch, sag ich mal, erfährt, dass wir da irgendwo so ein bisschen Thema Flotten Otto hatten bei einigen Spielern. Da muss man sagen, ist das, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute und neue Qualität. Und das muss man den Spielern, aber auch dem Trainerstab, glaube ich, ganz hoch anrechnen. Weil das Spiel, ich glaube, ich hatte es im Vorbericht auch geschrieben, glaube ich, in der Vorbereitung an sich für den Trainerstab halt relativ schwer war vorzubereiten, weil wir diese komische Zwischenphase hatten zwischen die WM fängt quasi eine Sekunde danach an. Ich bin nominiert, aber ich muss jetzt noch irgendwie gucken, dass ich hier die Punkte einsacke, ja. Und das ist, glaube ich, ein mental ganz doofes Ding, weil du als nominierter Spieler dich.
Manchester City hat es nicht hingekriegt.
Genau, du willst dich halt nicht verletzen, unterbewusst klickt das irgendwie, du gehst vielleicht nur mal einen Schritt zu spät, gehst nicht komplett rein in Zweikampf etc. pp. Das sind alles diese Themen, die du nicht bewusst machst, aber die dich irgendwie unterbewusst vielleicht zurückhalten. Und das irgendwie umzuswitchen, ist ein ganz hartes Ding halt. Dann, wie gesagt, noch mit dieser leicht medizinisch akuten Geschichte nebenan. Xhaka direkt dann relativ früh raus, auch gar nicht optimal. Ich glaube, das war schon rein taktisch gesehen, eine klasse Sache, die wir da am Sonntag gesehen haben.
Vielleicht jetzt auch so als Gesamtschau mal betrachtend, was, wenn du jetzt sozusagen die ersten 14 Spiele betrachtest, was hat dich aus deiner Sicht oder was ist sozusagen die größte Überraschung oder was hat dich am meisten überrascht, wenn du die Gesamtleistung des Teams betrachtest? Also als entweder als Kollektiv oder auch einzelne Spieler, was ist sozusagen das, wo du am wenigsten mit gerechnet hast? Klar, kannst du jetzt natürlich sagen, die Anzahl der Punkte, die wir haben, aber generell vom spieltaktischen und von der Herangehensweise vielleicht auch.
Also überrascht hat mich, dass der Schritt, den wir von letzter Saison zu dieser Saison gemacht haben, tatsächlich effektiv dann so groß war und auch so konsequent. Man hat in der letzten Saison schon gesehen, dass diese Mannschaft an einem Strang zieht. Und ich glaube, das sieht man immer noch. Also es ist halt wirklich ein gutes Kollektiv. Was in dem System halt optimal aufeinander abgestimmt ist und sich halt entsprechend auch für jeden aufreißt. Ich glaube, dass das nochmal ein nächstes Level erreicht hat, aber es ist nicht das, was mich jetzt irgendwie total überrascht hätte. Aber einfach dieser nächste Schritt zu sagen, okay, wir haben aus dem, was wir in der letzten Saison unterm Strich am Ende dann nicht erreicht haben, doch so viel auch mental mitgenommen und dazugelernt, dass wir das jetzt in ganz vielen Situationen für uns halt nutzen können und nutzen können in der Form, dass wir dann in den entscheidenden Situationen den Sieg noch einfahren. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten überrascht hat, weil ich nicht mit der Größe dieses Lerneffektes gerechnet hätte. Das muss ich sagen, ist schon, glaube ich, auch ein großer Schlüssel dafür, dass wir viele der Spiele bisher gewonnen haben.
Ja, sehe ich auch. Ich habe mir hier notiert, Umgang in Spitzenspielen. Weil ich glaube, da haben wir auch noch mal einen gewaltigen Schritt nach vorn gemacht. Wir haben gegen Liverpool gewonnen, gegen die Spurs gewonnen, bei Chelsea gewonnen, bei United verloren, haben wir vorhin angesprochen. Aus meiner Sicht aber über weite Strecken klar das bessere Team gewesen. Ein bisschen Pech auch mit der Schiedsrichterentscheidung gehabt. Und ich glaube, das ist nochmal im Vergleich zu der letzten Saison nochmal ein riesengroßer Schritt nach vorne gewesen. Und auch hilfreich dann für das Team zu sehen, dass du gegen diese Mannschaften eben auch gewinnen kannst, auch durch einen Anschlusstreffer oder einen vorübergehenden Ausgleich, das dich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Und vielleicht noch besser auch, dass du auswärts den Stempel aufdrücken kannst und versuchst halt deinen Stiefel runterzuspielen, auch wenn das jetzt so ein bisschen abwertend klingt, aber quasi dein System durchbringst, dich ein bisschen anpasst an die Stärken des Gegners auch, aber versuchst halt vor allen Dingen mit deiner Spielweise erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht nochmal ja, mit der größte Schritt, den wir gemacht haben. Wir haben halt auch schon in der letzten Saison gute Spiele gehabt gegen die kleineren Mannschaften. Aber ich glaube, gerade was am Ende dann auch vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, siehe dann die Niederlage bei den Spurs am Ende der letzten Saison, aber halt auch irgendwie so Heimspiele gegen Liverpool, dass wir halt solche Punkte nicht gemacht haben. Und wenn du dir halt mal guckst, dass wir, es wird halt immer gesagt, wir hätten so einen leichten Spielplan, aber wir haben halt schon gegen Chelsea, Liverpool, Tottenham und United gespielt. Und wir haben halt aus diesen 4 Spielen 9 Punkte geholt. Und das sind dann halt auch eben die Punkte, die du am Ende der letzten Saison vielleicht nicht hattest, die du jetzt schon hast. Von daher glaube ich halt, dass gerade auswärts da auch nochmal ein Schritt nach vorne gegangen wurde in solchen Spielen. Auch messbar am Ergebnis, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht noch mehr am Spielverlauf und auch an der Dominanz gegen die Spitzenteams während der 90 Minuten. Ich glaube, da haben wir einen Riesenschritt gemacht. Und klar, jetzt ist die große Kunst, das natürlich zu halten bzw. noch zu verfestigen.
Ja, absolut. Das ist ja immer im Endeffekt der entscheidende Schritt für Top-Mannschaften, die Konstanz solcher Leistungen oder solches Leistungslevels. Und klar, das wird sich das zeigen, stellen das viele in Frage. Aber warum soll man es nicht möglich machen, konstant auf einem entsprechenden Level auch weiterzuspielen? Natürlich sind viele Faktoren dafür maßgeblich, Verletzte, gewisses Momentum etc., Belastungssteuerung. Aber unmöglich ist es nicht. Und ich glaube, das ist halt auch vielleicht so ein interner Ansporn für das Team selbst, zu zeigen, okay, wir können das vielleicht auch einfach weiterführen. Und auch das wird, glaube ich, ein großes Thema sein im Rahmen des Trainingslagers für Arteta und den Trainerstab, genau an diesen Themen auch anzusetzen, unabhängig von fußballerischer oder taktischer Weiterentwicklung.
Genau, Trainingslager blicken wir gleich nochmal drauf. Lass uns vielleicht eine kurze Notenvergabe machen, beziehungsweise eine kurze Mini-Einschätzung zu den Leistungen der einzelnen Spieler in dieser Saison bisher. Ich denke, das fällt ja insgesamt überwiegend positiv aus. Muss es natürlich auch aufgrund der Situation, die wir in der Tabelle quasi haben und auch in der Europa League durchgekommen bis ins Achtelfinale schon, aus dem League Cup ausgeschieden, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, das kannst du verschmerzen. Andere Mannschaften haben es ja auch gemacht und ich glaube, City hätte es auch gerne gehabt, aber einer musste ja gegen Chelsea spielen, von daher.
Genau.
Ja, City jetzt im Ligapokal, glaube ich, gegen Liverpool, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Also
Ich meine ja.
interessant, interessant. Gut, lass uns kurz zu den einzelnen Spielern kommen. Wir fangen am besten, wie es sich gehört, hinten im Tor an und enden vorne im Sturm. Aaron Ramsdale habe ich dir vorhin schon per Nachricht verraten, würde bei mir eine 2 kriegen. Ich glaube, weiterhin auf gutem Niveau. Hatte so ein paar Wackler, fand ihn jetzt aber in den letzten Spielen wieder deutlich stärker und auch bei den Wolves sehr, sehr souveräne Leistung im Tor.
Ja, kann man, ja, würde ich sagen, kann man geben, im Zweierspektrum macht man sicherlich nichts falsch.
Gut, Matt Turner wenig gesehen, bisher in der Europa League nur.
Aber da fand ich ihn gut. Also jetzt nicht gut im Sinne von so gut wie Ramsdale, aber so eine befriedigend würde ich da durchaus abgeben. Also vielleicht auch eine 3 plus.
Spielt
Also
er eigentlich für die USA am Tor? Ja, ne?
er ist im Kader, ob er jetzt Nummer 1 ist, weiß ich nicht, aber ich meine ja,
Okay,
dass er es ist,
da
aber.
wird man ja echt ein bisschen mehr sehen. Also wir nicht, also ich nicht, aber andere.
Ja. Aber also ich meine, es ist ja auch immer schwer, wenn man einen Ersatztorwart immer nur, sag ich mal, in den paar Spielen halt sieht, ne? Und nicht auf konstantem Level halt, und ihn
Klar.
vorher auf konstantem Level noch nicht gesehen hat. Also, aber so eine 3 plus würde ich sagen, ist eine faire Note, auch gemessen jetzt in Relation zu den Spielen, die er hatte halt, ne?
Ja. Ben White. Ah,
Eins, eins, eins minus.
schon
Eins
ziemlich
minus.
gut, ne?
Ja. Also, ich meine, ich hab ja gesagt, ich hätte ganz gut leben können, wenn er nicht mit England mitgefahren wäre, aber wenn das nicht wäre, ich hätte es nicht verstanden.
Ob er spielt, ist eine andere Frage, aber.
Wenn er nicht spielt, für mich persönlich völlig okay. Ob er es so sieht, weiß ich nicht. Aber ja, bombenstark. Einfach klasse. Also,
Zeit
ich
mal noch
finde.
kein Tor gemacht, aber ein paar Vorlagen, aber.
Ja, aber er ist auch so ein Typ, genauso wie Ramsdale. Du brauchst diese Typen, die dich pushen, die wollen halt, ja. Und das ist, glaube ich, das ist auch noch so ein Faktor, der kommt halt noch mit hinzu zu dem, was er fußballerisch abliefert.
Ja, würde ich auch sagen, im unteren Einserbereich auf alle Fälle mit, ich sag mal, wenig Luft nach oben. Die Kunst wird bestehen, diese Form zu halten in den nächsten Spielen, was sicherlich schwer genug sein wird nach der WM. Saliba.
Gleiche Note.
Ja, würde ich
1
auch,
minus.
ja. Allein vor allen Dingen, es ist seine erste Premier League-Saison, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, also in den letzten paar Spielen war mal ein bisschen schwächer, aber insgesamt wirklich bockstark.
Man hat
Also
immer halt ein bis zwei richtige Aussetzer drin. Ich finde, kompensiert die aber durch so zwei, drei Monsteraktionen, wo ich echt sage, pff, gut, dass er jetzt da war.
ja, aber
Also
er ist
gegen
halt.
die Wolves ja auch diesen einen Rückpass oder so, wo dann
Ja,
Gabriel, ja.
aber er strahlt halt auch wirklich unfassbar so Souveränität und Ruhe aus. Also er ist nicht hektisch irgendwie am Ball, er ist kopfballstark. Vorne hat er ja auch schon ein paar Mal zugeschlagen. Also und das insbesondere, wie gesagt, schon als erste Premier League-Saison. Wow, muss man schon sagen, Hut ab.
Ja, Gabriel.
2 minus würde ich geben.
Ich würde es auch nicht so stark sehen. Ich finde, er hat jetzt in den letzten Wochen wieder deutlich an Form zugelegt. Hatte aber gerade, ich sage mal, einen shaky Saisonstart, ne? Also
Ja,
da.
so in die Mittelphase gehend, da brauchte er ein bisschen Unterstützung vom Rest des Verbundes hinten. Er ist immer noch auf einem guten Niveau und ich möchte ihn auch nicht austauschen oder irgendetwas, gar keine Frage. Und
Aber ich meine, wir haben 11 Gegentore bekommen in 37 Spielen, also so schlecht können die da hinten alle nicht performt haben,
sind
ne?
sie auch nicht. Also das ist im Endeffekt, aber jetzt in Relation zu den beiden anderen würde ich sagen, auf Sicht bisher gesehen, kriegt er die etwas schlechtere Note. Aber
Würde ich auch so machen.
auf alles noch auf hohem Niveau.
Gut, Linksverteidigerposition hatten wir ja einige dabei. Sinchenko längere Zeit gefehlt. Fangen wir mit ihm aber mal an. Schwieriger zu bewerten, ne?
Schwierig zu bewerten, insofern, weil er ein paar Spiele ausgesetzt hat. Wenn er gespielt hat, fand ich ihn durchaus auf einem Zweier-Level. Also, vielleicht nicht klassisch nur an seine Position geknüpft, sondern irgendwie an das, was er als Gesamtpaket bringt. Finde ich, da hat er uns sehr viel auch weiterentwickelt, auch für das Spielsystem. Hat uns variabler gemacht, hat uns mehr Optionen eröffnet. Von daher fand ich. Oder finde ich schon insgesamt einen Neuzugang, ja, der absolut eingeschlagen ist.
Ja, ich würde es auch so im Zweierbereich. Zwei Minus irgendwo dazwischen.
Ja.
Tomiyasu. Auch schwierig zu bewerten.
Sehr schwer.
Hatte ein sehr gutes Spiel gegen Liverpool auf links.
Also ich sag mal so, in den Spielen, in denen er da war, beziehungsweise eingesetzt worden ist, war es wie immer. Er hat eigentlich konstant und auch verlässlich abgeliefert. Er hat aber schlichtweg insgesamt weniger Spiele gemacht halt. Aber dennoch glaube ich schon, also ich würde ihn wahrscheinlich auf so einer 3 plus einordnen mit der Tendenz Richtung 2 minus. Aber definitiv mit Luft nach oben. Ich glaube, das weiß er, das weiß der Trainerstab. Nur muss man halt auch entsprechend gucken, was war an Spielzeit denn effektiv auch da, was man in die Bewertung hätte einfließen lassen können.
Und halt auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Saisonvorbereitung noch angeschlagen gewesen.
Ja, glaube ich auch.
Ah, deswegen, sowas ist natürlich, hat man auch bei anderen Spielern gesehen, nie so richtig hilfreich. Auf links noch Tierney.
Ja, am wenigsten, glaube ich, gespielt von all denen, die wir jetzt gerade im Defensivverbund genannt
Ja,
haben.
aber eigentlich immer gut.
Aber ja, halt immer Kieran Tierney, ne?
Sehr
Also
verlässlich.
einfach ein Spieler, der ja, der auch einfach mal auch speziell die Aufgabe erfüllen kann, für die er dann auch vielleicht auch mal eingewechselt wird. Also ich kann mich jetzt nicht an eine schlechte Leistung von ihm erinnern, in dem Moment, wo er eingewechselt worden ist oder wo er von Beginn an gespielt hat, insbesondere in der Europa League.
Ja, ich kann mich überhaupt an keine so richtig schlechte Leistung erinnern.
Nee,
Hat
also
halt
von
das
daher.
Problem gehabt, dass er, ja, um seinen, ich würde sagen, hat seinen Stammplatz schon verloren in der Startelf, muss man einfach mal dann so sagen. Und muss sich da jetzt halt versuchen, ranzukämpfen wieder.
Absolut, aber ich würde ihn trotzdem irgendwo in einem Zweierbereich einordnen. Also ich meine, klar, du kannst ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er
Ich
zu wenig Spiele
spielt,
gemacht
ja.
hat, aber bei denen, wo er dir gespielt hat, war er schlichtweg da und war auch in der Form im Endeffekt, wie wir ihn kennen.
Ja, so sehe ich es auch.
Ja.
Gut, Holding und Cedric würde ich sagen, zu wenig Sample Size.
Ja, schwer, da kannst du schwer bewerten, glaube ich. Ich glaube, alleine Cedric, wie viele, also hat er überhaupt irgendwie ein- oder zweimal gespielt?
Ja,
Ich
und
weiß
ich
es gar
finde,
nicht.
Holding hatte auch gute Momente und auch ein paar schlechte Momente. Ja, fehlt, glaube ich, auch ein bisschen so der Rhythmus auf alle Fälle. Gut,
Ja.
Mittelfeld, Granit Xhaka ist die einzige, der eine klare Eins von mir bekommt.
Ja, wenn nicht sogar eine 1 plus.
Ja, ich.
Also muss man sagen, also die Entwicklung diese Saison hin noch mal mehr zu einer Position, die auch in der Offensive halt tickt. Grandios. Muss ich wirklich sagen, grandios. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir hier irgendwann mal gesagt haben, gibt es einen Weg zurück
Ja,
für
stimmt.
Granit Xhaka, und
Ja.
wir waren uns eigentlich beide einig, dass die Antwort nein ist.
Ja, das ist schon länger her.
Das ist schon länger her, aber das war das, was wir damals gesagt
Ja,
haben.
und es war ja auch damals zu der Zeit ein fundiertes Urteil, wo ja auch einfach deutlich mehr für gesprochen hat als dagegen. Also niemand hat mit dieser Entwicklung gerechnet.
Ja, also insgesamt, also wie gesagt, das, was er zeigt, das ist 1 plus mit Sternchen, also ganz im Ernst. Mehr kann man dazu nicht sagen. Von dem, was fußballerisch, aber auch einsatztechnisch für die Mannschaft, top.
Ja. Thomas Partey.
Ja,
Ja. Schwierig, ja.
kann man eigentlich nicht viel weiter weg bewerten als Chaka,
Ich finde, hat
weil
dabei nicht ganz die Konstanz drin gehabt in seinen Leistungen.
im Vergleich zu
Ja.
Chaka natürlich ein wenig schlechter, aber trotzdem für mich immer noch, ich würde immer noch ein 1-Minus-Bereich würde ich definitiv nehmen. Also, oder siehst du das?
Ich wäre, glaube ich, eher im 2-Plus-Bereich gewesen.
Ja.
Ich denke, es ist ersichtlich, wie stark wir von der Leistung beider abhängig sind, also sowohl von Partey als auch von Xhaka. Wenn beide Normalform haben, ist die Mannschaft gleich eine Stärke besser. Ich finde, er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auf alle Fälle, auch was bei Beherrschung, vertikales Spiel, Passsicherheit, weniger Aussetzer, finde ich, Zweikampfstärke nochmal gefühlt besser geworden. Hatte aber noch so ein, zwei Spiele, die aus meiner Sicht nicht ganz so stark waren. Also ich würde ihn eher im 2-Plus-Bereich einordnen, aber im Vergleich zu Schalke halt ein bisschen schlechter bewertet, weil vielleicht auch die Torgefahr noch nicht ganz so da ist. Wobei er auch einige gute Tore und wichtige Tore gemacht hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, zwei ganz wirklich sehr, sehr schöne Tore.
Genau. Elneny können wir, glaube ich,
Nicht
dahingehend nicht
bewerten.
bewerten. Das gleiche auch mit Albert Sambilo Konga, von dem ja viele sagen, it's over. Und ich kann es verstehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich es halt nicht verstehen, weil ich halt dann sage, ja, aber warum? Also nur weil, wenn du halt 4, 5 Europa-League-Spiele spielst und sonst in der Liga keine Einsatzzeit groß kriegst, wie willst du da in einen vernünftigen Spielrhythmus kommen?
Ja, es ist momentan schwer für ihn insgesamt mehr als die Europa League zu spielen und selbst da ein junger Spieler wie er müsste eigentlich ja, sich über mehr Spielzeit irgendwie genau das halt erarbeiten, diesen nächsten Schritt. Und
Leihgeschäft. Aber
ja,
das kann es eigentlich ja auch nicht bringen. Also kann
muss
man
eigentlich auch
schon,
nicht
aber.
sein, aber das würde in der Kaderplanung, je nachdem, was man halt macht im Winter, andere Sachen voraussetzen. Ja, ich glaube, jetzt zu sagen, dass es irgendwie jetzt keinen Sinn mehr hat, ist, glaube ich, too much. Aber auch da waren die Leistungen, die er diese Saison in den Spielen dann gebracht hat, tatsächlich nicht,
Nicht gut genug, ja.
ja, so, dass man sagen würde, das ist jetzt zum Aufhorchen. Ja, also von daher müssen wir da wahrscheinlich schon eher in so einen Viererbereich gehen, ne?
Ja, mit viel Luft nach oben. Vielleicht hilft es ihm, dass er jetzt nicht mit zur WM fährt für Belgien, ja, und er die Gelegenheit hat, vielleicht durch nochmal eine gute Vorbereitung. Ja, vielleicht bringt es was, keine Ahnung. Ich denke, dadurch, dass sowohl Partey als auch Xhaka bei der WM dabei sind, gut, kann mir nicht vorstellen, dass beide richtig weit kommen, aber man weiß es natürlich nicht, öffnet sich für ihn so ein bisschen das Fenster.
Ja, das wird man sehen. Also ein Fenster wird sich immer irgendwie irgendwo öffnen, glaube ich. Ja, musst du halt da sein dann in dem Moment.
Gut, weiter geht's im Mittelfeld. Martin Ødegaard.
Ganz starker Kapitän, meines Erachtens. Ganz auch wichtiger verlängerter Arm für Arteta. Ich würde ihm eine 2 glatt geben.
Ah,
Weil ich.
ich wäre eher auf 1 minus.
Ja, okay.
Ja,
Also
aber vielleicht geblendet von den guten Leistungen der letzten Spiele nochmal.
ja, also ich. Also ich. Ich, ja, ich muss sagen, er ist einfach ein Spieler, der. Ja, der nicht nur sehr viel organisatorisch macht, sondern halt auch, obwohl er nach außen gar nicht so wirkt. Für das Team an sich halt auch für die Motivation, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist. Man sieht das immer wieder, aber er ist halt nicht so dieser klassische Antreibertyp, den man so vor Augen hat, aber das täuscht, glaube ich, in dem, was er halt effektiv bewirkt beim Team. Und wie gesagt, für Arteta, glaube ich, unverzichtbar.
Er ist 23 erst, ne? Also es ist
Ja.
absurd. Er wird 24 jetzt Mitte Dezember, aber ja. Ich glaube auch schon, was er für Verantwortung übernimmt, gibt es, glaube ich, wenige in seinem Alter, die das hinkriegen. Er wird ja immer deswegen so ein bisschen mit Fabregas verglichen, auch vom Spielertyp vielleicht auch Parallelen, aber so die Art und Weise, glaube ich, auch wie er das Team zusammenhält, das passt schon ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, ganz stark.
Gut, gehen wir kurz auf die Flügel noch. Fangen wir mal mit links an. Martinelli.
Für mich ein Spieler, der fast einen den größten Sprung gemacht hat. Jetzt mit der brasilianischen Nationalmannschaft auch dann unterwegs, auch absolut verdient, kann man nicht anders sagen. 2 plus, 1 minus, irgendwo so in dem Bereich.
Ah, 2 plus, würde ich sagen. Ja, vor
Ja.
allen Dingen macht halt auch jetzt die wichtigen Tore, ne? Darf man auch
Genau,
nicht
also
vergessen.
er hat in seinem Spiel nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Schritt gemacht und Das sind als Stürmer nur mal Tore. Muss ich wirklich sagen, bin ich echt begeistert von dem Jungen, was er da nochmal an Entwicklungsschritt in der Saison hingelegt hat. Hätte ich ihm wahrscheinlich nicht so in dem Ausmaß zugetraut, glaube ich.
Nee, ist nochmal ein großer Schritt nach vorn gewesen und ja, gilt wie für viele andere auch. Jetzt ist die Kunst, auf diesem Niveau dann halt auch eine ganze Saison idealerweise zu spielen. Dann machen wir einen Schwenk nach rechts auf die andere Seite, Bukayo Saka.
Bukayo Saka würde ich wahrscheinlich auch mit einer 2+ versehen. Ist weiterhin.
Hat aus meiner Sicht, was bei den Anhängern, sorry, glaube ich, somit die höchsten Erwartungen und Ansprüche werden, glaube ich, dann ihnen gestellt, oder? Also sowohl auch.
Ja, weil ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil er ist irgendwie ein. Also gut, aus englischer Sicht, weil er halt Engländer ist, glaube ich, aber er ist halt schon so ein Spieler in dem Alter, der so unfassbar weit ist. Und das verbindet oder verknüpft sich gleich mit hohen Erwartungen. Und ich glaube, das kannst du gar nicht, kann ich vermeiden. Und das ist einfach, er ist halt aber auch so ein Spieler, der aber gleichzeitig auch nicht davor scheut, in gewisser Weise Verantwortung zu übernehmen. Also wie wir es mit den Elfmetern Ende der letzten Saison gesehen haben. Ich finde, er erarbeitet sich gewisserweise auch die Ansprüche, die man irgendwo dann an ihn stellt, die natürlich dann auch nicht immer in jeder Phase, in jedem Spiel zu 100% erfüllt werden können. Aber an sich ist er einfach konstant gut und hoch in seinen Leistungen. Er ist natürlich, glaube ich, immer noch nicht als Endprodukt zu bezeichnen, keineswegs. Und auch in dieser Saison kann er kann er auch noch mehr aus seinem Potenzial rausholen und ist auch noch nicht so, dass er jetzt die Saison seines Lebens spielt, aber er ist absolut auf einem hohen Niveau.
Potenzial rausholen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort auch für Fabio Vieira. Hatte auch sehr, sehr gute Ansätze, hatte auch ein paar schlechtere Spiele, aber ich glaube bei ihm, das hat, glaube ich, auch nochmal das Wolfsspiel dann gezeigt, ist einfach sehr, sehr viel Potenzial. Muss ich, glaube ich, körperlich in der Liga noch ein bisschen eingewöhnen und akklimatisieren. Aber würde ich ähnlich jetzt mal nicht bewerten, weil, glaube ich, doch relativ schwierig. Smith Rowe können wir auch nicht bewerten, ist klar. Spieler wie Reece Nelson auch nicht. Aber wir haben auch in der zweiten Reihe aus meiner Sicht zumindest Leute, bei denen Potenzial auf alle Fälle vorhanden ist. Die Frage ist jetzt halt, kriegen die es abgerufen, beziehungsweise kriegt quasi das Trainerteam das Potenzial von diesen Spielern halt irgendwie auch aktiviert. Ja, das ist halt die große Kunst. Gerade auch, wenn man sagen kann, es sind viele WM-Fahrer dabei, gegebenenfalls muss halt die zweite Reihe zu Beginn nach der WM-Pause vielleicht erstmal einspringen. Ich meine, Nelson hat es ja gezeigt gegen Nottingham, dass es durchaus auch geht. Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass da irgendwie ein ungeformtes Endprodukt quasi ist, sondern es ist ja eigentlich potenziell da, es muss nur auf den Platz gebracht werden, was einfacher klingt, als es dann wahrscheinlich auch ist.
Absolut, ja.
Gut, zwei Spiele haben wir noch, unsere beiden Stürmer. Fangen wir mit Gabriel Jesus an. Torflauten Jesus.
Ja,
ich finde die Diskussion, bin es fast leid, ich kann es nicht mehr hören.
Ich finde es halt vor dem Hintergrund einfach natürlich Quatsch, weil ich finde, dass ich so viele weitere Attribute habe, die der Mannschaft durch seine Leistungen halt eröffnet werden, dass halt meines Erachtens der reine Faktor Tore nicht der zur Bemessung dienende sein sollte. Natürlich weiß er selber, will er selber eine höhere Torquote haben, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist auch vollkommen okay, soll auch so sein, kann er auch gerne machen, bin ich dafür. Aber alleine das, was er an Einsatz zeigt, auch wieder jetzt gegen die Wolves, das, was er an Räumen eröffnet für Mitspieler, für daraus entstehende Tore, was er an Assists schon beigetragen hat, allein das ist so viel Teil dessen, was Arsenal als Mannschaft in dieser Saison als Schritt nach vorne gemacht hat, dass ich ihn trotzdem bewerten würde auf einer 1 minus.
Ja, würde ich auch sagen, weil es, glaube ich, dann auch häufig Spieler gibt, die an so einer Situation auch verzweifeln und die dann halt gar nichts mehr hinkriegen. Und das ist ja bei ihm in der Tat überhaupt nicht der Fall.
Nein, und alle diese Diskussionen und dieses quasi schon schemenhafte Hervorkehren dieser Torflaute ist meines Erachtens immer nur aus anderer Ecke. Ja, also ich meine, ja, man muss sich, wie gesagt, wenn man auf das Gesamtspiel von ihm guckt und den Beitrag für das gesamte Team dabei dann in den Blick nimmt, einfach mal realistisch fragen, ob das halt wirklich der entscheidende Faktor ist.
Ja, gut, Edin Ketia zum Abschluss noch.
Ja, mit weniger Einsatzzeit, als er wahrscheinlich selber gehofft hat, aber ich meine, das ist halt auch nicht ganz so einfach. Da, wo er auf den Platz gekommen ist, hat er meines Erachtens aber eigentlich auch immer sofort irgendwie einen Effekt gehabt. Also er bleibt weiterhin dieser Spieler, der schnell Unruhe schaffen kann, der schnell irgendwie Räume schaffen kann. Ja, anhand der Einsatzzeit, gemessen Einsatzzeit, würde ich ihn vielleicht in so eine 3-Plus-Ecke stecken. Ja, irgendwie so, glaube ich.
Okay, dann belassen wir es bei den Spielerbewertungen mal. Ihr könnt gerne in den Kommentaren oder auch sonst in der Hangouts-Gruppe natürlich ebenfalls gerne Bewertungen verteilen. Sehen wir Cristiano Ronaldo bei Arsenal im Januar?
Bitte nicht.
Ah, oh Gott, das ist alles, ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie.
Meines Erachtens gibt es nur zwei Varianten. Entweder geht er zu Sporting oder in die MLS. Das
Wahrscheinlich.
ist meine Prognose. Aber wir werden es am Ende nachher sehen und werden wahrscheinlich alles schlauer sein. Aber ich glaube, nach der Aktion jetzt in dem Interview mit Piers Morgan ist das wirklich so ein Fall, wo man sagen muss, da führt wirklich kein Weg zurück. Also zumindest nicht zurück aufs Spielfeld.
Ja.
Aber gut,
Und ich sage mal so, Unruhe bei anderen Mannschaften immer gern genommen.
immer gern genommen, ist nicht unser Problem, sondern Uniteds. Von daher
So
alles
ist
gut.
es. Gut, dann kurzer Blick voraus noch auf die nächsten Wochen. Wir werden sicherlich ein, zwei Podcast-Episoden hier einschieben und dann die Frequenz natürlich wieder erhöhen, wenn es gegen Wiederaufnahme des Ligabetriebs geht. 26. Dezember am Boxing Day, 21 Uhr gegen West Ham zu Hause. In der Zwischenzeit wird Arsenal einige Freundschaftsspiele spielen beim Dubai Super Cup. Es gibt ja dieses Trainingslager dann in Dubai gegen Lyon und gegen den AC Mailand wird gespielt. Und noch unbestätigt, aber was ich wohl gelesen habe, es gibt wohl noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona im Emirates.
Ja.
Eine gute Woche vor Ligastart. Und das werden wir natürlich auch verfolgen, dann hier in den Podcast-Episoden. Soweit ich weiß, wird jetzt erstmal 10 Tage Urlaub sein für die meisten oder und dann entsprechend Trainingslager in London. Ich gehe davon aus, dass da relativ wenig News und sonstige Sachen bei rumkommen. Ja, sollte aber natürlich irgendwas zu berichten sein. Werden wir auf Sendung gehen. Ansonsten haben wir bis Dezember Zeit, bis es dann ins Trainingslager geht.
Ja, für mich aber eigentlich ein ganz, ganz kluger und intelligenter Schachzug, die Mannschaft da zusammenzuziehen und auch als möglichen schnellen Zustoßort
Das
für
finde ich wichtig vor allem, ja.
WM-Ausscheider, da das halt zu öffnen. Und ich glaube, das ist gut und wichtig. Man kennt die Gegebenheiten, die Trainings-Facilities unterm Strich schon. Und ja, wir haben zwar WM-Fahrer, aber wir haben ja auch nicht nur WM-Fahrer.
Ja.
Und ich glaube, wenn du einen guten Kern der Mannschaft halt auch in dem Bereich schon früh wieder zusammen hast, fokussieren kannst, ist das super wichtig. Und ja, könnte ein guter, entscheidender Schritt sein.
Wird man am Ende der Saison dann rückblickend betrachten können. Gut, dann wollen wir deine Stimme weiter schonen, Christian, und lass uns hier mal Episode 201 beenden. Ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik habt, gerne eine E-Mail, germgunners@googlemail. Ihr könnt uns schreiben, Twitter @medispolis, bin da aber nur noch selten, seitdem Elon das Ding gegen die Wand fährt, @germangunners. Am besten ist allerdings auf der Facebook-Seite facebook.com/germangunner des Blogs zu unterreichen unter germgunners.com. Da kann man auch kommentieren unter die Beiträge und natürlich für den intensiveren Austausch rund um alles, was Arsenal betrifft, aber auch die Fußballwelt generell gerne in die Google Hangouts-Gruppe kommen. Am besten einfach eine formlose E-Mail an germgunners@googlemail schreiben mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr aufgenommen werden wollt. Und dann geht das rucki zucki.
Genau, das heißt ja, glaube ich, Google Chat mittlerweile.
Ja, ne? Ja, genau. Ach, deswegen, diese ganzen Plattformen ständig ändern die ihre Produktnamen. Von daher, ja, bin gespannt, was mit Twitter passiert. Ich glaube, Elon lässt es dann irgendwie gegen die Wand fahren. Aber
ja, ich lese schon so, weißt du, es gibt ja jetzt immer mehr Berichte auf so gewissen Tech-Seiten.
Ja.
Was wird das neue Twitter, ja?
Ja. Ganz ehrlich, also ja, ich finde, es ist politisch natürlich hochrelevant, sieht man gerade bei den Protesten im Iran. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so ganz ehrlich, man kann auch in gewisser Weise darauf verzichten. Also ich vermisse momentan nichts. Gerade ja. Für so Fußballkonversationen und Verfolgen von News ist es natürlich wirklich einfach sehr relevant, gerade auch, wenn man so die ein oder andere Einschätzung von einem Journalisten haben will, sehe ich schon den Benefit immer noch. Andererseits sehe ich halt auch einfach viel, viel Schlimmes.
Ja. Ja, gucken wir, was wird, aber im Zweifel ja, geht's die Klippe runter. Wir werden es sehen, wahrscheinlich früher als später.
Genau. Dann in diesem Sinne, kommt gut durch die nächsten Wochen, bleibt einigermaßen gesund und ja, wir lesen uns auf alle Fälle in der Hangouts-Gruppe und melden uns dann hier bei Gelegenheit mit der ein oder anderen Folge und vielleicht gucken wir auch ganz kurz auf die WM, wer weiß. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Top of the League.
Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.